das nur nochmal auf, was du jetzt an zwei Punkten gesagt hast, bezogen auf das, was Sie jetzt fordernd einbringen. Erstmal könnte man eventuell stützen, wenn du im ersten Schritt gesagt hast, das ist ein Ruf nach mehr Durchgreifen, nach mehr Ordnung im Staat.
Ja.
Von mir aus etwas drastisch ausgedrückt nach mehr draufhauen, Polizei und aufpassen, dass jeder auch das tut, was sich gehört. So. Das ist ein moralisches Verhältnis, was da eingegangen wird. Also moralisch ist ja immer so ein großes Wort. Gemeint ist doch, dass für Sie das, was ich jetzt so ein bisschen als widerspricht sich das nicht, nach draufhauen rufen und gleichzeitig für die höchsten, edelsten Werte zu sein, wie Gemeinschaft nur gut gehen kann. Und da meine ich, das gehört für die genau zusammen, weil das Durchgreifen dafür ja genau sorgen soll, dass die Tugenden, die sie haben wollen von jedem in diesem Staat, von denen sie sagen, die braucht es, damit diese Gemeinschaft funktioniert harmonisch. Genau dafür berufen sie nach dem Durchgreifen.
Ich habe jetzt noch gar nicht.
Nein, ich wollte gar nicht sagen, dass du es als Gegensatz gesagt hast, sondern ich wollte nur sagen, das Wort Moral ist ja vielleicht eine erläuterungsbedürftig.
Ich habe noch gar nicht verstanden, warum sich das überhaupt widersprechen soll.
Naja, weil eventuell gedacht werden kann, sowas wie hohe Werte und Sittlichkeit und jeder soll tun, was sich gehört, ist erstmal nicht identisch mit dem Ruf nach Polizei. Und das habe ich jetzt versucht zusammenzubringen.
Ja, das ist, ja, da liegt eigentlich beides vor, wenn man nehmen will. Ja. Das eine ist ja, hatten wir ja vorhin mal, das Eigentümliche bei diesen Leuten, das, was sie in dieser Gemeinschaft aus tiefstem Dafürsein, das ist ihr Standpunkt dazu, zu erledigen haben. Das fassen Sie ja eben als etwas, was nicht Ihnen aufgenötigt ist, sondern als etwas, was Sie aus tiefster Billigung heraus tun. Und übrigens meinen die das mit dem tiefster Billigung ernstlich so, dass das so eine Art Billigung ohne Billigung ist. Ja, das ist dieses Argument von, man gehört zu Deutschland dazu, nicht weil man mal überlegt hat, will ich das? Sondern man gehört zu Deutschland dazu, weil so ist es doch, oder? So gesehen gehen die an der Stelle ja tatsächlich von den gebilligten Pflichten aus. Nicht von den aufgenötigten, sondern von den gebilligten. Und haben sogar richtig ein bisschen den Gedanken drin, dass denen eigentlich betrachtet ein guter Deutscher gar nicht auskommen kann. Weil in einem guten Deutschen ist es drin. So. Jetzt hatten wir allerdings schon dieses eine, aber die kennen natürlich lauter Kollisionen und haben über diese Kollision eben das Urteil, das kommt von dem. Und da ist übrigens auch konsequent weitergedacht und widersprüchlich weitergedacht. Das kommt von dem, dass immer Leute aus der Rolle rausspringen, die sie eigentlich haben. Auch es ist einerseits total konsequent weitergedacht, die falsche Erklärung, wo die Kollisionen herkommen, die kommen nämlich aus lauter abweichendem Verhalten und nicht aus dem, dass die Leute das tun, was halt ihr Beruf ist. Aber es ist auch ein Widerspruch, weil wie kann man eigentlich aus seiner Natur raustreten? Ja, das sind so kleine, delikate Widersprüche da drin. So, und wenn du jetzt den nächsten Schritt machst, das wird doch das Volk noch verlangen dürfen, dass sich die Regierenden darum kümmern, dass in der Gemeinschaft alle das tun, was an ihrem Platz das zu tunende ist. Da muss man erst mal sagen, wie die jetzt die Notwendigkeit sich erläutern, was überhaupt ein Staat ist. Da sind sie konsequent auf ihrer falschen Spur. Da ist nämlich der Staat der oberste moralische Anleiter. Der hat eigentlich nichts anderes zu tun, als die Leute in dem, was sie eigentlich sowieso sind, anzuleiten. Jeder an seinem Platz. Das ist dieser Ordnungsgedanke. Andererseits ist es natürlich schon wieder auch ein Widerspruch. Nämlich zu diesem Gedanken, dass das doch eigentlich in den Leuten drinsteckt. Es ist natürlich ein kleiner Knirsch zu sagen, der Deutsche ist zutiefst Deutscher, aber dazu muss er auch getreten werden.
Jetzt habe ich das mit der Moral so verstanden, dass dann das Treten gar nicht den Charakter hat, wie wir die Gewalt charakterisieren, da wird ein Gegensatz von oben gegen unten durchgesetzt. Ja. So könnte ich ja gar nicht sehen, sondern das ist insofern moralisch, als es nichts anderes ist, dass alle Bürger wieder an den Platz gewiesen werden, an den sie hingehören sein wollen.
Genau.
Das ist auch widersprüchlich, aber so denken die das dann. Halt.
Genau.
Ja, das muss noch ergänzt werden. Das, was bislang ausgeführt worden ist, heißt, der Zugehörigkeit zu diesem Volk ist überhaupt das Allerhöchste. Das ist überhaupt die Ehre. Und dieser allerhöchste Wert, wenn der verletzt wird, der braucht die nächsten Knüppel. Völlig klar. Die dicksten Knüppel.
Ich wollte noch mal den grundsätzlichen Widerspruch festhalten, den sich dieser Sorte Nationalbewusstsein leistet. Es ist schon merkwürdig, auf der einen Seite zu sagen, unser Stolz, unsere Ehre, unser Deutschsein beweist sich gerade darin, dass wir, egal wo wir hingestellt sind, das tun, was die Pflicht des Menschen ist, der an dieser Stelle ist. Also gerade den praktischen Gehorsam, so begreifen Sie das zwar nicht, aber das ist ja das, was es ist, den praktischen Gehorsam gegenüber dem, was einem angesagt ist. Und den Gehorsam, wem schuldet man dem? Ja, der Staatsgewalt, die diesen Gehorsam in der Form des Rechts einkleidet. Das übrigens auch noch angesichts der Tatsache, das kann man ja dann auch mal an der Stelle ins Feld führen, dass das, was einem da abverlangt wird, jeden Tag was Neues ist. Es ist ja auch gar nicht so, dass der Staat sagt, hey du Lohnarbeiter, du musst jetzt mal Folgendes machen, und dann sagt er, okay, mache ich, und dann ist zwar scheiße, aber gewöhne ich mich irgendwann dran, sondern der Staat ist ja der Erste, das Kapital gleich dazu, die Lebensverhältnisse, in denen die Leute drinstecken, ständig von einem Tag auf den anderen umeinanderwirbeln, auf den Kopf stellen, egal, offenbar ziemlich beratungsresistent, stellt sich dann als Solist auf den Standpunkt, was auch immer mir von oben angesagt sein sollte und sei es ein Krieg, ich stehe mein Mann und erfülle das, was da von mir verlangt wird. Und ausgerechnet aus dieser praktischen Unterwerfung unter die Notwendigkeiten, die einem von oben aufgemacht wird, zum Anspruchstitel gegen die Macht zu erklären, die einem das ansagt, ist schon, ist überhaupt nur zu haben, wenn man erstens diese Unterwerfung gar nicht als eine solche fasst, sondern als ein selbstdefiniertes Wollen, ein selbstdefiniertes Sollen. Und zweitens, wenn man die Leistung der Staatsgewalt dann auch gar nicht daran sieht, dass sie einen dazu zwingt, das hast du ja eben nochmal gesagt, sondern dessen Leistung gerade in der Ermöglichung der Pflichterfüllung sieht. Dann hat man wirklich das Verhältnis endgültig umgedreht, und dann ist die Gewalt dafür da, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch an seinen Platz zu dem kommt, was ihm an diesem Platz zusteht. Und was das ist, braucht dann niemand mehr vorzukommen, weil das ist ja in diesem Verhältnis erschöpfend beantwortet. Also auch das nochmal zu der Frage, die am Anfang ausgerufen war, wie kommen denn da eigentlich die materiellen Interessen vor? Ja, die kommen in dieser trostlosen Weise vor, dass sie immer die sind, die sie gerade sind. Dass nie irgendwann was festgehalten wird an dem, was einem nicht passt oder was man als Schädigung erlebt, in welcher elementaren Form auch immer, sondern dass das wirklich in dieser Abstraktion die jeweils angesagten Lebensverhältnisse sind. Deutschland ist offenbar immer ein schönes Land von 1945 bis 2015, egal was da passiert. Das ist auch erstmal eine Leistung.
Also jetzt gesagt, du hast ja jetzt gesagt, die Gewalt, wie kommt sie vor? Als sie kriegt die Aufgabe, einem jeden die Ermöglichung der eigenen Pflichterfüllung, also die zu ermöglichen. Das ganze Bild auf den Staat und dass das eine Gewalt ist, ist kein Geheimnis, sondern auch das ist ja vorfindlich und das ist das, was bedeutet wird. Der ganze Blick auf die Gewalt ist doch die Rolle zuzuweisen, einen Dienst an der Gemeinschaft, der man sich da zugehörig weiß und der man zugehörig sein will, der Dienstleister an ihr zu sein. Und das hat doch jetzt verschiedene Seiten. Also erstmal ganz elementar steckt doch darin auch schon, dass sie eben an dieser Gemeinschaft und nicht an anderen ein Dienstleister sein muss. Also dieser Punkt mit dem, die Ausländer gehören nicht dazu. Und zu der Seite mit den Pflicht, einem jeden das Seine ermöglichen, ist ja vorhin schon mal gesagt worden, ganz nah an und alle darauf verpflichten.
Ja.
Also das einem selbst immer ermöglichen, aber dass man es um jetzt auch noch jenseits der Ausländer, um die Gegensätze und die Fairnisse der Gesellschaft, in die man gestellt ist, weiß und sich einen Reim drauf macht und da, das ist ja nicht weg, sondern kriegt seine Erklärung in der Pflichtvergessenheit anderer,
ja,
die nämlich ihren Dienst an der Gemeinschaft nicht erfüllen, in dem, was sie tun, also alles, was sie tun, kommt da einerseits vor, aber und ist auch vom Prinzip her gebilligt, aber eben in der richtigen Weise. Das war ja diese moralische Haltung. Ja, die Arbeitgeber, wir sollen Arbeit geben, aber dabei nicht profitgierig sein. So, und nach der Seite hin, also wollte ich bloß ergänzen, ist es der Blick auf die Gewalt als Dienstleister in der guten Gemeinschaft ist immer sehr, hat auch gleich die Seite eben verpflichten alle auf diesen Dienst, also der Ruf nach Gewalt.
Ja. Wir waren ja eben schon mal dem Punkt, streng genommen ist in diesem Bild der Lebensverhältnisse, wie sie von Kapital und Staat eingerichtet werden und wie sie von den Leuten zu ihrem Lebensmittel praktisch gemacht werden, aus deren Sicht eine einzige riesengroße moralische Veranstaltung. Insofern, das ist eben schon gesagt worden, das tun moralische Veranstaltungen ja nie, die Gewalt leugnet, sondern der Gewalt einen ganz eigentümlichen Auftrag gibt. Nämlich nicht dafür zu sorgen, dass die Kollisionen gehen, das, was sie tatsächlich tut, sondern den Bürgern in ihrer Pflichterfüllung gerecht zu werden, indem diejenigen, die Pflicht vergessen sind, in ihre Schranken gewiesen werden. Allen voran eben diejenigen, die hier von vornherein zu diesem moralischen Gewese gar nicht zugelassen werden können, weil sie nicht dazugehören. dieses Selbstbewusstsein, und das ist ein Selbstbewusstsein, dass man selber der Repräsentant, der fordernde Repräsentant dieses Standpunkts ist, gegenüber einer Staatsgewalt, die sich daran mit ihrer aktuellen Politik vergeht. Das treibt die, und das drücken Sie nochmal sehr schön aus in ihrer ausdrücklichen Bezugnahme daran, was Sie eigentlich an den Ausländern stört, und dafür steht dieser schöne Satz Schweinefleisch statt Döner oder Islamisierung des Abendlandes. Das war ja schon gesagt. Die sehen sich überhaupt nicht als Abhängige von irgendwelchen Verhältnissen. Die sehen sich überhaupt nicht als welche, die rumgeschubst werden von denjenigen, die wirklich das Sagen haben. Und die sehen sich als die eigentlichen wahren Subjekte dieses Gemeinwesens, die sich darum zu kümmern haben, dass das auch so funktioniert, wie es funktionieren soll, weil die Herrschaft das im Moment ja nicht tut. Das heißt, ihr Standpunkt zu den geltenden Zwängen ist nicht, hat Jonas vorhin schon mal erläutert, damit muss ich zurechtkommen und darüber werde ich unzufrieden, sondern damit komme ich deswegen zurecht, weil das meine Gemeinschaft ist, in der das verlangt wird und für die ich das tue. Das heißt, und damit sind sie dann ganz bei sich, die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft ist das Erste und alles, was man dann noch auf der Welt will und verlangt, leitet sich daraus ab, ist das Zweite, das die Konsequenz davon. Und für dieses, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken, für diese Ineinsetzung des Menschen mit der geistigen, praktischen geistigen Ineinsetzung des Menschen mit den Verhältnissen, in denen er lebt. Für diese Ineinsetzung ist eigentlich der Begriff dessen, was die einklagen, nämlich Heimat, das passende Bild. Man fragt sich ja, Was haben die eigentlich gegen Kopftuch tragende Moslems? Was haben die eigentlich gegen diese Parallelgesellschaften, die sie ja so fürchterlich stören und über die sie so fürchterlich schimpfen? Warum ist es denn schlimm, wenn Leute anderen Sitten und Gebräuchen folgen als man selber? Ja, offenbar deswegen, weil diese Sitten und Gebräuche gar nicht bloß das sind. Weil sie gar nicht bloß das sind, na, die machen das halt so und wir machen das halt anders. Dann käme man ja nie in Kollision. Sondern weil die eigenen nationalen, wirklichen oder erfundenen Sitten und Gebräuche für was ganz anderes stehen. Nämlich dafür, dass sie der Beleg dafür sind, dass es diese Volksgemeinschaft wirklich als eigenständige, vom Staat unabhängige Identität überhaupt gibt. Wie gibt es denn das Volk, wenn es das nicht als abgeleitete Größe von dem ist, was der Staat halt einrichtet, indem er seinen Bürgern seine hoheitliche Zuordnung verpasst? Ja, die gibt es halt in ihren Lebensgewohnheiten und die machen wirklich den Wahnsinn, dass sie das auch gleich so nehmen als: Das macht uns als Volk aus, dass wir unsere eigenen Gewohnheiten haben. Und in dieser Eigenschaft sehen wir uns gestört, wenn andere hier mit anderen Gewohnheiten unterwegs sind und sich breit machen. Das kommt nicht aus den Gewohnheiten. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Das hat auch gar nichts damit zu tun, wie sich die Ausländer aufführen. Sondern es hat mit dem zu tun, wofür das steht. Nämlich für das Recht auf Selbstbestimmung der Verhältnisse, in denen man lebt, das mit dem verstoßen wird, wenn andere anders leben. Das ist wirklich keine von oben diktierte Gemeinsamkeit, sondern eine wirkliche echte, wie man sich das halt so als soziales Kollektiv zurechtgelegt hat. Da kommt der Staat erstmal überhaupt nicht drin vor, und da kommen wirklich nur die Leute selber mit ihren angewöhnten oder üblichen Verkehrsform, die sie so über die Jahre entwickelt haben. Pegida ist für die Erhaltung und den Schutz unserer christlich-jüdischen geprägten Abendlandkultur. Man mag eigentlich gar nicht richtig fragen, was die Pegida-Demonstranten sich unter dieser jüdisch-abendlandisch geprägten Abendlandkultur vorstellen, aber eins weiß man schon, und das kommt ja dann in diesem Slogan Schweinefleisch statt Döner ja auch vor. Sie stellen sich tatsächlich darunter sowas vor wie eine Gemeinschaftlichkeit der Leute, die ganz selbsttätig und ohne irgendeinen Beitrag durch die höhere Instanz namens Staat sich entwickelt hat und die deswegen gut ist, weil es sie so gibt. Wozu bekennt man sich da eigentlich? Das ist schon sehr merkwürdig. Anscheinend fühlt man sich in den eigenen Sitten und Gebräuchen nicht mehr wohl, wenn andere andere haben. Also ist dieses Wohlfühlen auch eine Sache, die gar nicht so recht was damit zu tun hat, mit dem, was man da tut, sondern nur mit dem zu tun hat, wofür das, was man da tut, eigentlich steht. Und das ist ein Standpunkt zu den eigenen Lebensverhältnissen, als welchen, die, weil man sich an sie gewöhnt hat und weil man sich in denen eingerichtet hat und weil sie nun mal so sind, wie sie sind, zu einem gehören und zu einem passen, sowas wie ein selbstgeschaffenes Werk. Und zwar eins, und das ist da ganz wichtig, was völlig ohne die Zutat derer auskommt, die sich darin einrichten. In diesem Sinne ist Volksgemeinschaft oder auch Heimat nicht die Aussage, ja, da wohne ich halt gerne, weil da finde ich es schön und da ist das Leben angenehm, sondern das kennt ja auch jeder aus den dazugehörigen Filmen. Heimat kann jede Scheißgegend sein, auch das Ruhrgebiet kann Heimat sein. Macht überhaupt nichts.
Ist einer hier?
Weil der Witz daran ist ja gerade, dass man dort
Mund.
sich eingerichtet hat und dort die praktische Ineinsetzung mit den Lebensverhältnissen gefunden hat, auf die es einem genau ankommt. Und für die ist die tatsächliche materielle Beschaffenheit der Umgebung herzlich gleichgültig. Und so kommt es dann, dass tatsächlich in einer Welt, wo diese wirklichen Heimaten ununterbrochen umgestürzt werden, eine Gesinnung sich erhält und breit macht, die ganz gleichgültig gegen dieses Umsturzwesen, was von Staat und Kapital ständig veranstaltet wird, sich einfach dazu bekennt, Dresden ist unsere Stadt, egal was in Dresden in den letzten 30 Jahren passiert ist, wie das inzwischen aussieht, wie es dazugeht, wie es einem da geht, aber Dresden ist unsere Stadt und in unserer Stadt gehören Moslems nun mal nicht hinein. Und dafür, dass man sich dieses Unser, und das ist das einzige Adjektiv, auf das es da ankommt, erhält, müssen die halt weg. Pegida-Parole: Wer Deutschland nicht liebt, soll es verlassen. Da ist das sehr schön zusammengefasst. Weil auf der einen Seite ist gesagt, Deutschland lieben, das ist nicht einfach was sich entweder ergibt oder auch nicht, wie das halt mit der Liebe so ist, sondern das ist eine Pflicht. Das ist ein Standpunkt, der jedem guten Deutschen abverlangt ist und den Ausländer schon deswegen gar nicht erbringen können, da kann man sie noch so sehr integrieren, weil sie nun mal keine Deutschen sind. Gleichzeitig ist aber genau das von ihnen verlangt, die sollen nicht einfach hier sein, aus Berechnung oder weil sie woanders nicht mehr leben können oder weil sie glauben, sie können hier Geld verdienen, sondern weil sie Deutschland lieben. Und da sie das nicht können, müssen sie halt gehen. So wird nochmal aus der Heimatliebe, und zwar nicht einfach als ein Faktum, sondern als eine moralische Veranstaltung abgeleitet, warum Ausländer hier bei uns wirklich keinen Platz haben. Letzte Frage, und dann bin ich mit dem Teil auch erstmal fertig. Wer braucht sowas? Hey, was meint ihr denn?
Die Bewegung oder was?
Nein, wer braucht so ein Weltbild? Wer braucht sowas? Also ich brauche das nicht. Welches Bedürfnis befriedigt sich der Mensch mit dieser Art, die Welt sich zurechtzulegen, zu betrachten, zu beurteilen, von morgens bis abends sich so mit ihr auseinanderzusetzen? Irgendeins muss es ja sein, ich soll das ja nicht machen.
Meine Idee wäre jetzt Identität. Und ich würde auch sagen, dass vielleicht dieses Phänomen des pflichtbewussten Patrioten sich ganz gut mit den Untersuchungen zum autoritären Charakter erklären ließen. Wo dann eben persönliche Ohnmachtserfahrungen durch kollektiven Narzissmus kompensiert werden. Und wo dann sich an die schwarz-rot-goldene Vereinsfahne geklammert wird, weil das Einzige ist, was einem bleibt. Und dann auch aufmerksam die Medien verfolgt wird, wo Deutschland irgendwie in Gefahr sein könnte. Und dann muss man sich eben als Retter Deutschlands inszenieren, weil eben das ist, was die Identität ausmacht. Das wäre dann viel, das geht in so eine sozialpsychologische Erklärungsrichtung, die aber, wie ich weiß, beim Gegenstand eher
sind die Erklärung nicht deswegen verkehrt, weil sie psychologisch ist, sondern weil sie nicht stimmt. Verstehst du, Ohnmachtserfahrung passt doch gar nicht zu dem, was wir bislang heute Abend besprochen haben. Der Ausgangspunkt des Wertschätzens der Gegend, in die man hineingestellt ist und die man sich als seine Heimat ausgestaltet, geht gar nicht aus von dem negativen Urteil, ich habe hier nichts zu melden. Also ich würde sogar umgekehrt sagen, wenn die Leute mal das Urteil hätten, ich habe hier nichts zu melden, dann käme man vielleicht leichter mit denen ins Gespräch, könnte man nämlich drüber reden, warum eigentlich nicht. Die meinen ja genau umgekehrt und deswegen gehen sie auch auf die Straße, sie hätten hier was zu melden. Und es ist einfach nicht so recht zulässig, nicht aus dem, wie die selber daherkommen, nämlich als welche, die gerade sagen, sie wissen sehr genau, worum es hier in Deutschland geht und zu gehen hätte und sie haben von diesem Standpunkt aus sogar Forderungen an die Politik zu stellen, und zwar ziemlich aggressive, hinter denen ein Bewusstsein zu suchen, was die gar nicht haben. Die haben nicht das Bewusstsein von Ohnmacht, die haben das ganz im Gegenteil, das Bewusstsein, berechtigte Vertreter eines in diesem Land doch endlich sich gehörenden Standpunkts zu sein, formulieren sie auch richtig so, es muss doch mal wieder erlaubt sein, in diesem Land sich zu Deutschland zu bekennen. Und da kann ich irgendwie von Ohnmachtsbewusstsein nicht das Mindeste entdecken.
Also die treffen nicht die Entscheidung am Fließband, wie ihre Arbeit da abzulaufen hat.
Aber das, an dem Maßstab messen sie die Welt ja auch gar nicht. Verstehst du? Das wäre ja mal was. das ist ja ein Unterschied, ob du sagst, sie tun es nicht, oder ob man darüber redet, wie wird dann dieses, wie du sehr richtig sagst, dieses faktische Unterworfensein, das man selber meistern muss, wie wird das genommen? Das leitet sich ja offensichtlich gerade nicht aus der praktischen Erfahrung des Unterworfenseins ab, weil wenn das so wäre, wenn das so einfach wäre, dass der Mensch, der tatsächlich dass die abhängige Variable des Kapitals ist, das Urteil über sich hätte, ich bin abhängige Variable des Kapitals, so ein Scheiß, dann würde der wahrscheinlich was anderes machen als eine Fahne schwenken.
Der Marx hat dazu gesagt, das sei Klassenbewusstsein. Das zu wissen wäre Klassenbewusstsein.
Aber gerade deswegen sage ich ja, er trifft kein theoretisches Urteil, sondern das läuft dann eben im Unbewussten.
Weil das ist doch auch komisch zu sagen, er fällt nicht das Urteil, was du wahrscheinlich gern hättest. Vermute ich jetzt mal, dass er das klassenmäßig denkt. Und daraus zu schließen, weil er das nicht macht, muss es irgendwie was Unbewusstes sein. Weil jetzt sind doch ganz viele Argumente dafür gefallen, an dem, was er sagt, mal zu zeigen, wie er dann denken muss. Er sieht ja auch, dass er da arbeiten muss, aber das nimmt er als der Teil des Pflichtenkatalogs, den er als guter deutscher Arbeiter nun mal zu erfüllen hat. Und jetzt entdeckt er bei den Herrschenden, die sorgen nicht dafür, dass er diese Pflicht auch erfüllen kann, und wird ganz böse auf die dafür da zu sein hätten. Das ist doch. Du schließt, du sagst, ja, der macht nicht meine Theorie und dann bist du fertig, komischerweise. Muss man doch an der Stelle, wenn man sagt, okay, so, das ist ja einfach, so denkt der nicht, aber wie denkt er denn jetzt? Mhm. Und dann kommt mir der Schluss, das kommt irgendwo her, wo man es nicht weiß, nicht sehr
schlüssig. Und selbst die Ohnmachtstheorie, denke ich, hat so einen kleinen logischen Haken, oder ganz praktisch. In aller Regel, so wie ich die Leute kenne, die irgendwie sich ohnmächtig fühlen, die verfallen eher in Depressionen. Und davon kann halt die dann nun wirklich nicht sehen.
Das muss man mal überlegen, wie eigentlich jemand denkt, wenn er sagt, also man begegnet dem doch tatsächlich mit Sprüchen wie. Von denen hört man doch tatsächlich Sprüche wie, ich habe 40 Jahre lang meinen Buckel krumm geschuftet und jetzt reicht es nicht mal zur ordentlichen Rente. Armes Deutschland.
Ja, das ist ein Satz.
Also, ne, das erinnert sich auch wieder. Ja. Und jetzt versuchst du da zu sagen, ja, das ist eine Ohnmachtserfahrung, die sie kondensieren mit dem. Aber ich gehöre zu Deutschland. Das ist jetzt die, grob gesagt, so ungefähr die Idee geht. Aber wenn man sich den Anfang näher anguckt, wie der überhaupt antritt, dann ist das Auffällige, dass der sagt, ich habe. Der sagt überhaupt nicht, ich bin der letzte Arsch. Mhm. Mir kann man ja machen, kann man alles machen. Und ich habe überhaupt gar keine Mittel in der Hand, irgendwie das so zu gestalten, dass was anderes rauskommt als ein krummer Buckel. So tritt er gar nicht an. Er sagt, ich habe was geleistet. Ich habe was erbracht. Ich habe meinen Teil getan. Das ist was mich berechtigt, was für mich Ansprüche begründet, mit denen ich fordernd auftrete. Das perverse übrigens jetzt nicht der Ansprüche im Sinn war, also nicht das Schwierige bei dem, finde ich, bei der Überlegung ist, dass diese Ansprüche nicht sind, nämlich so und so viel Markgrenze mindestens. Das Perverse an der Überlegung, wie er weitergeht, der sagt dann nicht, und dann reicht es nicht mal zur Rente, ist diese meine Pflichterfüllung, mein sich rücksichtslos gegen eigene Interessen für die Gemeinschaft rannehmen lassen. Die ist berechtigt zur Anerkennung meiner Selbstlosigkeit für die Gemeinschaft. Und daran, das ist wofür die Rente steht. die nicht reichende Rente ist, der sagt nicht, und zwar also 3000 Euro wären schon mal ein Anfang. Weil, guck doch mal, meine Miete ist ja schon über 600 Euro. Sondern der argumentiert mit der Karte, der Sache, die er sich hat gefallen lassen, der Karte der Arbeit, die er geleistet hat, der Schwierigkeit, die ihm das gekostet hat, der Disziplin, die ihm das abverlangt hat, dem Verzicht, den das für ihn bedeutet hat. So, der ist nicht im Namen seiner Ohnmächtigkeit unterwegs. Der ist nicht, der sagt nicht, scheiße, da hat er gar nichts geklappt. Sondern der sagt, bei mir, mein Teil hat schon mal gestanden. So, wie sieht es denn jetzt mit eurem aus?
Für den ist der Betrieb selbst ein Teil von Heimat. Der sagt nämlich, ich ergänze dich bloß, der sagt nämlich, ich habe hier jahrelang meine Pflicht getan, da kann ich ja wohl erwarten, dass mir im Band nicht immer Kanacken um die Füße laufen. So.
Ist vielleicht wichtig zu ergänzen, und das ist ja dann wiederum das objektiv Verlogene an dieser Art, die Sache zu betrachten, dass natürlich Pflichterfüllung überhaupt nicht der Grund ist, warum man das gemacht hat.
Richtig.
Interessanterweise ist es nur so, dass wenn man jemandem so kommt und sagt, hey, hör mal zu, also Pflicht hin und her, ne, und Gemeinschaft, war ja wohl schon immer noch die Notwendigkeit. Das will sich einfach niemand nachsagen lassen. Es will sich in dieser wunderschönen Republik niemand nachsagen lassen, dass er einfach was tut, weil es ihm angesagt worden ist. Da denke ich mal drüber nach. Warum ist das so? Warum will sich das niemand nachsagen lassen? Das ist die schlimmste Beleidigung, die du einem solchen Menschen, der sich bei dir darüber beschwert, dass er sein ganzes Leben lang geschuftet hat und jetzt steht er arm da und arm ist Deutschland. Schlimmste, was man dem sagen kann, ist, dass du zu dem sagst, schön blöd. Dann ist das Tischtuch zerschnitten.
Das muss man kritisieren, das sage ich jetzt mal mit ein bisschen Schärfe gegen deine Theorie.
Ja.
Das muss man kritisieren, was der Mensch da macht. Der entscheidet sich wirklich dazu, nicht den Verhältnissen, in denen er lebt, den Vorwurf zu machen, die hätten ihn in eine Lage reingewirtschaftet, die ihm nicht bekommt. Sondern, wenn du ihm sagst, das lege bei ihm vor, macht er dir einen Vorwurf, dass du ihn in seiner Deutung, warum das seine Richtigkeit hat, dass er sich das alles hat gefallen lassen, nämlich in seiner Deutung auf sich genommen hat und bewältigt hat, dann macht er dir den Vorwurf, du tust ihn beleidigen. So, das muss man kritisieren, den Unfug, den die da machen. Und zwar, indem man das mal so aufblättert. Das sage ich gegen dieses Wörtchen Identität. Das ist nämlich was Komisches mit der Identität. Also mal harmlos gefasst, ist es eigentlich bloß ein Wort für den Unfug, den die machen. Aber so ist es ja gar nicht gemeint. Ja? Also die machen ja tatsächlich ein Gleichheitszeichen zwischen sich und der Nation und definieren sich als dieses Stück dieser für gut geheißenen Gemeinschaft. Insofern identifizieren sie sich wirklich mit Deutschland. Aber wenn du das jetzt bloß Identität nennst und so wie das diese Theorie tut, findet die das total verständlich, dass der Mensch so einen Scheiß bräuchte.
Wie?
Dass der Mensch eine Identität bräuchte. Es ist ja die Behauptung, dann hat er auch was. Im Unterschied zu der Hässlichkeit der wirklichen Verhältnisse hätte er dann was. Er hätte dann eine Identität. Das, diese sozialpsychologische Erklärung, die erklärt es für was zutiefst menschlich Verständliches, dass die diesen Unsinn betreiben.
Aber das dann trotzdem zu kritisieren, das schließt sich doch gar nicht aus. Ich sehe da gar keinen Widerspruch. Das sind dann einfach nur, also die Gründe sind, kann man vielleicht, die Gründe kann man tatsächlich nachvollziehen, aber es sind eben falsche Strategien, um dieses Bedürfnis nach Identität auch wirklich zu erledigen. Weil es doch eben ständig ein fragiles, eine fragile Identität ist, die ständig brüchig ist und untergehen.
Bei dir fehlt ein bisschen das Objekt des Satzes. Wenn man eine Identität haben will, dann unterstellt das auf die Fortsetzung des Satzes mit etwas, sonst gibt der Satz keinen Sinn. Eine Identität ohne Inhalt ist ein Quatsch. Also ist ja die Frage, womit er dann eine Identität haben will. Warum, um es mal theoretisch zu sagen, verdoppelt sich denn der Mensch in das, was er tut und das, was er dabei auch noch bewahrt und sein will? Weil er offenbar eine Unzufriedenheit hat mit der Art und Weise, wie er mit seinen Interessen und Zwecken zum Zuge kommt und die aber auf Teufel komm raus nicht den Verhältnissen anlasten will, mit denen er da zurechtzukommen hat. Sonst gibt es das Bedürfnis nicht und macht der Mensch halt das, was er macht und entweder es klappt oder es klappt nicht und gut ist und es ist von hinten bis hinten und vorne von Identität nichts zu sehen und zu hören. Das Bedürfnis zu sagen, ich bin doch nicht dasselbe wie das Ensemble der Verhältnisse, in dem ich lebe, obwohl man das ist. Man ist nichts anderes als das, was man praktisch tut. Und die Vorstellung, man wäre noch was anderes als das, was man praktisch tut, ist einfach ein psychologisches Hirngespinst.
Ich meine die Identität zwischen Begriff und Wirklichkeit.
Das hat mit der Identität im sozialpsychologischen Sinne gar nichts zu tun. Die sozialpsychologische Identität redet darüber, dass der Mensch angeblich getrennt von dem, was er tut und macht, noch ein wesentliches Sein hätte, was in dem, was er tut und macht, nicht aufgeht. Und da muss man sagen, so einen Unsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und wenn sie das tatsächlich haben, dann ist das ein Ausweis davon, dass sie behaupten wollen, sie seien nicht das, als zu das, dem die Verhältnisse sie machen. So, und woher kriegt der Mensch denn so ein Bedürfnis, immer zu sagen, ich bin nicht das, wozu mich diese Welt gemacht hat. Ich bin nicht bloß ein Lohnarbeiter, ich bin nicht bloß ein Bandarbeiter, der immer, wenn schneller an Arbeiten angesagt wird, schneller arbeitet, sondern ich bin auch noch ein Ich und dieses Ich ist nochmal was ganz anderes als das, was ich jeden Tag tue. Dieses merkwürdige Bedürfnis. Das gibt es nur in einer Gesellschaft, wo den Leuten das aufgemacht ist, dass sie es zu ihrer Sache machen müssen, zurechtzukommen und das, was sie sich zu ihrer Sache machen müssen, eben nicht ihres ist. Das verarbeiten sie in dieser Unsinnsfassung. Und dazu sagt die Psychologie, genau, sowas braucht der Mensch.
Das ist dann ja auch das Gehässige daran. Und auch das Gehässige daran, andere Wege dafür zu empfehlen. Weil das bleibt ja dabei, es sagt, es fällt auseinander. Der Mensch hat immer das Bedürfnis, nicht einfach sich nur als das zu bestimmen, was er nun mal ist. Das scheint nämlich ziemlich negativ zu sein.
Ja.
Und dann sagt man, ja gut, jetzt ist das mit dem Deutschen fragil nicht so schön, dann soll er sich eine andere suchen. Das ist doch eigentlich ein bisschen fies, weil man dem empfiehlt, obwohl alle Gründe dafür vorliegen, vielleicht mal in den Verhältnissen was zu drehen, immer zu sagen, ich suche mir noch was daneben, was dann ganz für mich
gut und stabil ist. Die Verhältnisse ändern, das wird doch die richtige Lösung.
Ja, aber siehst du, dann muss man mal wegschmeißen den Gedanken, dass man in dem Mist, den man so jeden Tag zu tun hat, letztlich immer selbst bleibt. Und insofern die Sache auch seine Richtigkeit hat. Das ist nämlich der dumme Identitätsgedanke. Ich geblieben.
Wenn du die Verhältnisse ändern willst, musst du die Leute davon überzeugen, dass das, was sie denken, falsch ist.
Richtig.
Wenn du aber erklärst, das, was sie falsch ist, ist das Resultat ihres Unbewusstseins, kannst du nicht kritisieren.
Richtig.
Also ich würde aus der Tatsache, so habe ich mir das jedenfalls zurechtgelegt, ich würde mir aus der Tatsache, dass offenbar mitten im globalisierten Kapitalismus das Bedürfnis nach Heimat erstens ziemlich unausrottbar ist, zweitens überall unterwegs und drittens auch noch völlig gleichgültig gegen die jeweiligen Umstände, die man immer unter diesem Standpunkt subsumiert, das ist offenbar eine Verlaufsform des Bedürfnisses ist, sich selber zu beweisen, dass man nicht bloß das blöde, abhängige Anhängsel von lauter Zwecken ist, die man sich nicht selber ausgesucht hat und von denen man sich durch die Gegend schicken lässt, sondern doch letztlich eine Welt sich organisiert hat, die man sich selber ausgesucht hat und die man nicht selber gestaltet. Und in dieser Eigenschaft eigentlich unterwegs ist und nicht in den Eigenschaften, die einem praktisch von der anderen Seite aufgemacht werden.
Wobei das gesucht bei denen eigentlich bloß heißt, die dem, was man ist, gemäß ist.
Ja.
Denn das ist ganz komisch, ja. Die Abhängigkeit von einem mit Gewalt ausgestatteten staatlichen Gesetzgeber, das wollen die Leute sich nicht so einfach als Erklärung ihres Lebenslaufes einleuchten lassen. Aber die Abhängigkeit von dem, was man ist als Deutscher, das leuchtet den tierisch ein.